Werbung.
Konto ist dein Geschäftskonto mit integrierten Finanztools für dein Business. Neben SEPA Echtzeitüberweisungen und Firmenkarten bietet Konto Funktionen für Rechnungsverwaltung, Ausgabenmanagement und Buchhaltung und ist DATEV Marktplatz Schnittstellenpartner und mit TÜV zertifiziert. Beantrage flexible Finanzierungen und Ratenzahlungen direkt in der Konto-App. Der persönliche Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Teste Konto jetzt 30 Tage kostenlos und schließe dich über 500.000 zufriedenen Unternehmen an.
Werbung Ende. T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kasper von Allwörden und wir sprechen heute, ihr habt es am Titel der Episode auch schon gesehen, über das weite Feld der KI. KI ist ein Thema, was uns ja seit inzwischen, muss man sagen, Jahren begleitet. Aber jetzt gibt es gerade wieder ganz aktuell 2 Firmen, eigentlich sind es sogar eher 4 bis 5 bis 6, die sich mit dem Thema gerade wieder vermehrt auseinandersetzen. Denn OpenAI und Google haben innerhalb weniger Tage neue KI-Modelle und Funktionen vorgestellt. Apple wird wahrscheinlich demnächst dann auch ganz bald folgen, nämlich wenn ja diese Folge wird am Freitag veröffentlicht, am Montag wird Apple sehr viel wahrscheinlich auch zu seiner KI-Strategie erzählen und Meta plant spätestens im September mit einer großen Präsentation zu dem Thema wieder um die Ecke zu kommen. Und das heißt, wir müssen nochmal wieder über KI reden und dafür habe ich mir meinen Kollegen Wolfgang Stieler in den Podcast eingeladen. Hallo Wolfgang.
Hallo Kasper.
Wolfgang ist Redakteur bei unserem, ich habe es mal in Anführungszeichen gesetzt, Schwestermagazin.
Ja, kann man aber, glaube ich,
kann man inzwischen sagen. So sagen, ne? Ja, die ja. MIT Technology Review, die nämlich inzwischen im gleichen Verlag wie T3N erscheint. Und Wolfgang beschäftigt sich in seiner Arbeit, ist es richtig, wenn ich sage, überwiegend oder sehr viel mit dem Thema KI?
Sagen wir mal sehr viel. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, was gerade alles so passiert. Wobei in den letzten 2 Jahren einfach wahnsinnig viel passiert ist. Da bin ich zum Teil überhaupt nicht mehr hinterhergekommen. Aber ich beschäftige mich nach wie vor auch noch mit anderen Sachen. Ja. Nicht nur mit KI. Und ich denke mal, irgendwann wird der Wahnsinn auch wieder so ein bisschen aufhören. Kennen wir ja diesen typischen Hype-Zyklus. Es gibt einfach viele zu hohe Erwartungen, die die Technologie dann irgendwann nicht erfüllen kann. Mir selber geht es auch so, dass ich zwischendurch völlig geflasht bin und denke, boah, das ist ja toll, das geht jetzt. Und dann spiele ich ein bisschen rum und dann denke ich, oh mein Gott, ist das dumm. Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Also es ging mir so mit diesen Custom GPTs. Mhm, ne? Die Ankündigung fand ich großartig und ich habe 1, 2 Sachen gesehen, Vorführungen, Demos, Videos und so. Und dann habe ich selber damit gespielt und dachte, oh, das ist ja doch ganz schön begrenzt. Warum habt ihr das nicht richtig gemacht?
Im Grunde ist es ja eigentlich nur ein Prompt, den man, also etwas andere Form von einem Prompt.
Etwas komplett, genau, spielt. Ja, ja.
Ja. Ja. Ihr seht schon, also Wolfgang ist auf alle Fälle mein richtiger Ansprechpartner heute hier. Und es gibt ja auch diese 2 Keynotes oder Präsentationen, weswegen wir, ich würde es fast so als eine 2. Hype-Welle, weil du Hype auch gerade schon angesprochen hast, die jetzt gerade so durchwabert. Ja, in den Zahl zu nennen ist eigentlich doof. Wir hatten ja zwischendrin auch diese AI-Gadgets, also diese Brosche, die man sich irgendwie ansteckt und diesen Rabbit R1, den man irgendwo hinhalten kann. Das war eher ein Flop. Muss man jetzt aktuell gerade so sagen, noch. Ich habe die Meta-Brille ausprobieren können mit dem KI-Assistenten drin. Das war schon ein bisschen praktischer, aber auch noch nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt dauerhaft benutzen. Aber wie gesagt, jetzt kommt OpenAI und Google um die Ecke und macht nochmal neue Präsentationen, neue Modelle. Fangen wir mal mit OpenAI an. Die waren nämlich die Ersten, die Sachen vorgestellt haben. Es gibt 2 Bereiche im Grunde. Es gibt einmal Sachen, die jetzt schon verfügbar sind und welche, die in naher Zukunft noch folgen. Was schon direkt am Abend der Präsentation verfügbar war, ist ChatGPT 4.0. Was ist daran neu und was unterscheidet 4.0 von dem klassischen ChatGPT 4, sage ich mal?
Naja, was wirklich unter der Haube steckt, kann man natürlich wie üblich
schwer sagen.
Bei OpenAI wieder schwer sagen. Das O steht für Omni. Es ist ein multimodales Modell. Wobei man dazu sagen muss, dass OpenAI ja schon lange gesagt hat, ChatGPT hat auch eine multimodale Variante, die kann auch Bilder verstehen. Audio war jetzt, glaube ich, neu. Das hatten sie bisher noch nicht drin. Video auch noch nicht. das ist jetzt alles in einem Modell integriert, mhm, sozusagen, so dass du jetzt ja einen Chatbot hast, der
alles kann im Grunde.
Alles Mögliche kann. Also naja, alles kann er nicht. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, genau, das hätte OpenAI, glaube ich, gerne. Ja, genau, ja. Ebenfalls neu, und das haken wir wahrscheinlich relativ schnell ab, aber ich wollte es mal erwähnen, weil wir es bald auch ausprobiert haben, ist die Mac-App von ChatGPT. Wie ist da so dein Eindruck? Du hast damit schon ein bisschen rumgespielt.
Ja, mein Eindruck ist, dass das auch wieder so eine großartige Ankündigung war und die ist wieder nur so halb umgesetzt. Mhm. Und auch hier muss man sagen, ja, die haben in der Demo tolle Sachen gezeigt, die sind dann doch wieder nicht verfügbar. Manches funktioniert nicht. Was ich verblüffend fand, ist, also was wir gerade noch nicht erwähnt haben, das war, dass dieses ChatGPT 4.0, dadurch, dass es eben Sprachein- und Ausgabe beherrscht, dass man sich damit quasi natürlich sprachlich unterhalten kann.
Ja.
So, das ist ein Ding, das konnte diese iOS-App schon länger, ne? Sie haben es halt anders umgesetzt. Sie hatten da, glaube ich, ein Whisper drauf. Wie sie die Sprachausgabe gemacht haben, weiß ich nicht, aber das war, glaube ich, auch ein externes Modell. Und das haben sie jetzt halt in einem Modell integriert. Super. Aber für den User fühlt sich das nicht anders an.
Ja.
Als ich das erste Mal ausprobiert habe mit der iOS-App, das war jetzt auch vor ein paar Monaten, da habe ich schon auch die Augenbraue hochgezogen, weil das war ganz anders, als ich das bisher von irgendwelchen Sprachdialogsystemen kannte. Das kommt aber einfach daher, dass das Sprachmodell, was da mit drin steckt, einfach andere, bessere Dialoge machen kann. Und die Eingabe, also Whisper, ich arbeite ja schon relativ lange mit Whisper für Transkriptionen und so. Das wusste ich ja, dass das gut und schnell ist, dass das so schnell ist, dass es tatsächlich in der Lage ist, für so einen Dialog eine Eingabe zu liefern. Für das Sprachmodell, das hat mich auch erstaunt, aber gut, nehmen wir zur Kenntnis. Und jetzt haben sie das halt in einem Modell integriert und es ist noch schneller. So, okay. Die macOS-App soll dann das können, was die iOS-App schon länger kann, soll auch diese Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Und eines der ersten Sachen, die ich dann natürlich ausprobiert habe, war halt Spracheingabe. Spracheingabe hat nicht funktioniert, keine Connection. Kann aber auch daran liegen, dass die jetzt die letzten Tage einfach höllenviel Schwierigkeiten mit ihren Servern hatten. Das weiß ich nicht. So, also kann sein, dass die eigentlich funktioniert, aber Video hatten sie angekündigt, dass du auch deine Kamera von dem Laptop anschalten kannst und direkt irgendwie das Live-Video, den Video-Feed da einspeisen. Das gibt's noch nicht. Diese Möglichkeit steht einfach noch nicht zur Verfügung. Da habe ich gedacht, okay, dann lade ich mal ein Bild aus meiner Fotosammlung hoch. Und das habe ich halt mit meinem iPhone aufgenommen. Das ist dieses Hike-Format,
dieses
High-Efficiency,
ja,
weiß ich nicht. So, ne? Also H-E-I-C. Kann ChatGPT nichts mit anfangen.
Sagt das aber nicht. Also es gab keine Fehlermeldung.
Genau. Ich habe Klassiker ein Bild von einer Katze hochgeladen und habe gesagt, was siehst du auf diesem Foto? Und kam so, weiß nicht, könnte ein Tier sein, Hund, wahrscheinlich ein Labrador. Oh, also irgendwas in dieser Bilddatei muss tatsächlich angekommen sein. Bei einem anderen Bild hat es einfach nur geraten.
Ja.
Das war aus einem Café so ein Tablett mit zwei Kaffeetassen und so einem kleinen Teller, wo zwei Kekse drauf waren. Und im Hintergrund hat man so ein bisschen eben das Interieur von diesem Café gesehen. Total im Nebel rumgestochert. Häuser, Landschaft, weiß nicht. Also was ich machen würde bei den Montagsmalern. Nun Katze, Maus. So. Das noch kennst du. Und dann habe ich mich halt gewundert, warum funktioniert das überhaupt nicht? Aber es könnte vielleicht am Bildformat liegen. Und es liegt tatsächlich am Bildformat. Wenn man bei der Desktop-App HEIC-Bilder hochlädt, dann macht sie die Grätsche, kann nichts offensichtlich darauf erkennen. Wenn man die Bilder wandelt in normales JPEG, ist es überhaupt kein Problem.
Dann geht das, ja.
Das Lustige ist, ich habe gerade eben nochmal ausprobiert mit der iOS-App direkt aus der Fotosammlung.
Das geht.
Die Bilder hochzuladen und das funktioniert.
Das
anstandslos.
Das ist insofern lustig, weil als ich die Mac-App das erste Mal installiert habe, war ich ein kleines bisschen enttäuscht, weil das eigentlich im Grunde nur die iOS-App ist und deswegen funktioniert sie auch nur auf Silicon Macs, also die Macs, die diese M-Prozessoren haben, genau, weil das ja eigentlich nur eine abgewandelte Version von der iOS-App ist. Das wird der Grund sein, warum Intel noch nicht geht. ist die Frage, ob es kommt. Ich glaube, man äußert sich dabei Open eigentlich so richtig zu, Windows kommt sowieso erst später. Ich dachte ja, das ist jetzt eigentlich nur eine etwas breitere iOS-App und dadurch finde ich das besonders irritierend, dass die dann mit dem Apple-Fotoformat nicht klarkommt. Naja, ich habe es mit Screenshots versucht, weil das ja eine der großen Sachen ist, die sie dann auch angekündigt haben. Dein Mac kann, also ChatGPT kann jetzt alles sehen, was du auf dem Mac machst, wenn du das willst, weil das auch ein bisschen gruselig klingt. Also man muss immer ja ein bisschen vorsichtig sein. Das kann man aktivieren. Im Moment ist die Funktion nur mit Screenshots möglich. In Zukunft soll es so sein, dass man quasi den Bildschirm freigeben kann wie in einer Videokonferenz. Und dann kann die App zum Beispiel sehen, was man programmiert und einem direkt dabei helfen.
So, aber das funktioniert nach wie vor nur über Bilder.
Genau, im Grunde ist es eigentlich nur, ein Screenshot wird analysiert, so wie das mit einem Foto von einer Katze auch ist.
Genau.
Ja. Mehr ist es im Grunde nicht. Ich sehe im Moment nur einen Vorteil in der Mac-App, dass man über einen Shortcode, also ein Tastenkürzel, innerhalb von einer Sekunde ChatGPT offen hat.
Ja.
So,
genau.
Normalerweise muss man den Browser öffnen, kurz eingeben, chat.openai und dann ist es da. Wer so viel Zeitersparnis braucht, dass das sinnvoll für einen ist, der kann diese App im Moment benutzen. Sonst ist es noch Kategorie, sie ist da, aber es fehlt noch viel an Funktionen, finde ich.
Ja. Und die spannende Frage ist, da kommen wir dann vielleicht nachher auch noch drauf, wenn OpenAI jetzt tatsächlich sich auf weitere Geschäftsbeziehungen mit Apple einlässt, wie auch immer,
ja.
Ob dann diese App stärker in das Betriebssystem integriert wird. Weil das wäre natürlich auch sehr naheliegend. Ne, ich habe dann die App auch gefragt, sowohl auf iOS als auch auf Mac zum Beispiel, was stehen heute noch für Termine an? Kann da kommt nicht. Natürlich die Antwort, ich kann auf deinen Kalender nicht zugreifen. Habe ich gefragt, wie kannst du denn auf den Kalender zugreifen? Und dann kam die Antwort, ja, du kannst einen Screenshot machen. Super. Nee, ich könnte auch eine CVS-Datei exportieren.
Ja, okay, immerhin.
Das ginge auch. So, aber ja, das wäre jetzt, theoretisch wäre das natürlich sehr nahe.
Ja, also der echte persönliche Assistent, der die Termine kennt und so. Ja, genau. Aus der Kategorie noch nicht ganz verfügbar, aber eine Funktion, die ich relativ spannend fand, die präsentiert wurde, war eine Art Simultanübersetzer. Ich musste auch direkt an Star Trek denken. Das haben ja auch diese KI-Gadgets, die ich vorhin schon angesprochen habe, so ein bisschen versucht. Das ist ja auch halbwegs in die Hose gegangen. Was hat OpenAI gezeigt? Zwei Personen sprechen unterschiedliche Sprachen, unterhalten sich miteinander. In der Mitte liegt ein Smartphone mit ChatGPT offen. Die Sprache, der wird jeweils von ChatGPT in die Sprache der anderen Person übersetzt. Also wie wenn man klassisch bei einer Großveranstaltung simultanübersetzer im Ohr hat. Bei der Demo war die Zeitspanne auch relativ kurz, die da gezeigt wurde. Also es waren wenige Sekunden, die ChatGPT für die Übersetzung gebraucht hat. Das hat natürlich auch alles super funktioniert. Ich bin mal sehr gespannt, wie das im Live-Betrieb ist. Ob man tatsächlich jetzt im Urlaub in einem Land, wo man die Sprache nicht spricht, sowas echt einsetzen kann oder ob man das nach 30 Sekunden frustriert ausmacht.
Ich wäre da auch mal sehr gespannt drauf und würde denen tatsächlich eine Chance geben.
Ja.
Wobei du nach wie vor dann halt auch eine gute Internetverbindung brauchst. Weil das wird nicht auf dem Gerät gehen.
Nee.
Dazu musst du nach wie vor in die Cloud und wenn das schnell gehen soll, musst du auch hohen Datendurchsatz haben, denke ich. Aber was halt spannend an der Geschichte ist, du kannst ja sagen, okay, so Übersetzungsprogramme, Simultanübersetzer und so, gibt's ja schon diese und jene und zum Teil sind die auch tatsächlich schon ganz gut. Wo die regelmäßig die Grätsche machen, ist so ein Sprachmischmasch. Mhm. Damit kannst du sie total aus dem Konzept bringen. Also natürlich auch schriftliche Textübersetzer kannst du damit auch total aus dem Konzept bringen. Das passiert mir aber, wenn ich irgendwo im Ausland unterwegs bin, dann radebreche ich mit meinem internationalen Wissenschaftspitch in Englisch und habe vielleicht noch zwei oder drei andere Brocken in einer anderen Sprache aufgeschnappt, aber dann fällt mir ein Wort nicht ein und ich sage doch nochmal was auf Deutsch. Das ist was normale Übersetzungsprogramme total zur Verzweiflung bringt und da kommt in der Regel nur Unfug bei raus.
Ja.
Und theoretisch müssten die großen Sprachmodelle, wenn sie denn immer wieder eine automatische Spracherkennung machen, im richtigen Feld jeweils landen. Das dürfte die gar nicht so sehr irritieren.
Nee.
Also das könnte schon interessant sein.
Und ist ja dann wahrscheinlich auch exakt so eins dieser Einsatzgebiete, wo Large Language Models wirklich sinnvoll in Einsatz finden. Ne? Ja. Dann gibt es oder gab es nach der Präsentation bei Google, bei der Präsentation gab es auch einen Diskurs danach oder eine Aufregung. Bei OpenAI war die Aufregung rund um das Thema Emotionen, KI und Emotionen, denn die Sprachausgabe, die gezeigt wurde, die war nicht immer ganz so neutral, wie wir sie aktuell aus der iOS-App kennen, du hast sie ja schon angesprochen, sondern die hat teilweise, war sie witzig, sie war sarkastisch, sie hat mit einem, ich sag mal, flirty Unterton mit den Leuten teilweise gesprochen. Und ich habe danach gesehen, dass es durchaus MitarbeiterInnen von OpenAI gab, die nach dieser Präsentation öffentlichkeitswirksam das Unternehmen auch verlassen haben, weil sie gesagt haben, so ein Chatbot, der so menschlich klingt und Emotionen kann und flirty ist, das finden wir nicht so toll. Und dann gab es auf der anderen Seite, die aber auch gesagt haben, ja, aber es ist doch schön, wenn man jetzt noch menschlicher mit sowas reden kann. Wie siehst du diese Debatte? Wo stehst du da? Ist das was Gutes, was OpenAI da gezeigt hat? Oder verstehst du auch die Kritiker, die sagen,
ich verstehe
lass das
die
raus?
Kritiker voll und ganz, weil da gibt's natürlich ein riesiges Missbrauchspotenzial.
Mhm. Ja.
Das eine ist Emotionserkennung. Das ist jetzt natürlich eine spezielle Variante von Emotionserkennung. Anders als bei klassischen Maschinenlernsystemen, Klassifikatoren, die Bilder analysieren und versuchen aus dem Gesichtsausdruck zum Beispiel eine Emotion abzuleiten. Und da steht ja dann so ein explizit so ein Modell dahinter. Ein Modell, was wissenschaftlich stark in der Kritik steht, weil die arbeiten mit so Basiskomponenten von Emotionen und also du kannst Emotionen sozusagen in Grundemotionen zerlegen, ist die Idee dahinter und das kann man irgendwie an bestimmten Gesichtsausdrücken, Muskelfunktionen im Gesicht erkennen. Wie gesagt, diese Theorie steht sehr stark in der Kritik, es wird aber trotzdem gemacht, insbesondere gerne auch von Werbeleuten, weil die natürlich wissen wollen, reagierst du positiv auf eine
das,
Anzeige
was gezeigt wird. Ja, ja,
auf
genau.
Das, was gezeigt wird. So. Sprachmodelle können das erstaunlicherweise auch, aber nicht auf der Ebene von Bildern, sondern bei denen läuft ganz viel über Text. Mhm. Da gibt's natürlich auch tonnenweise Beispiele, an denen sie trainiert worden sind. Und dann kannst du dem Sprachmodell zwischendurch halt in einem extra Dialog sagen, User hat das und das gesagt, folgende Äußerungen haben wir bekommen als Kontext. Wie schätzt du das ein? Ist User traurig, fröhlich? Wenn ja, warum? Spekuliere da mal ein bisschen drüber. Und in der Regel funktioniert das auch relativ gut. Es geht schon in die richtige Richtung. Es gibt Forschende, die haben daraus abgeleitet, dass große Sprachmodelle, insbesondere GPT-4, dann tatsächlich auch so eine Art Theory of Mind bilden kann, also eine Theorie davon hat, was gerade im Kopf des Gegenübers vorgeht. Mhm. Andere haben gesagt, das ist weit überzogen, das kann man überhaupt nicht so interpretieren, aber trotzdem kannst du das natürlich nutzen, wiederum für eine Ausgabe und sagen, okay, da ist jetzt gerade ein scherzhafter Ton angesagt, gib deine Antwort in einem Tonfall, der zu den Emotionen passt, die du meinst, da gerade aus den Äußerungen rausgelesen zu haben. Und dann ist es egal, ob das Modell jetzt tatsächlich real Emotionen abbildet oder so, sondern es passt einfach dazu, aufgrund von Statistik. Und ja, wie gesagt, das bietet natürlich ein riesengroßes Missbrauchspotenzial, weil du kannst in dem Prompt sagen, reagier da angepasst drauf, du kannst aber auch sagen, verstärke diese Emotion. Du kannst auch manipulieren, wenn da gerade so ein flirty Unterton herrscht, dann kannst du sagen, spielen wir diese Situation jetzt mal ein bisschen weiter. Du bist, weiß ich nicht, in einer Dating-Situation, was, oder du sollst einem Menschen in einer Dating-Situation weiterhelfen, er möchte gerne eine Beziehung anbahnen. Was würdest du denn jetzt als nächstes sagen, um da jetzt irgendwie so eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und so weiter? Und dann irgendwann in dem Skript umzuschalten und zu sagen, super, wir haben jetzt eine vertrauensvolle Beziehung und jetzt möchten wir das natürlich gerne auch in eine wirtschaftliche Beziehung ummünzen.
Schick mir doch mal ein bisschen Geld.
Genau. Gib mal ein bisschen Geld. das sind alle Sachen, die technisch funktionieren würden. Nicht hundertprozentig. Man muss nicht gleich Angst haben vor so einer manipulativen Super-KI, die einem sonst was aufschwatzt. Aber im statistischen Mittel würde ich sagen, wird es wahrscheinlich relativ oft funktionieren. Es ist nur ethisch außerordentlich zweifelhaft. Mhm. Es wird in Europa mit dem AI Act sowieso verboten. Ja. Darfst du auch gar nicht. Ja. Also so unterschwelliges Manipulieren. Aber es gibt noch einen dritten Aspekt dabei, der sehr bedenklich ist. Das Verhalten des Sprachmodells selber ändert sich auch, je nach Emotionen. Es gibt Arbeiten, in denen Forschende gezeigt haben, dass ein Sprachmodell, was mit negativen Emotionen in so einem Dialog konfrontiert war und sich selber vorgestellt hat, sozusagen in diesem inneren Dialog, eine Situation, in denen es traurig und ängstlich ist, dazu tendiert zum Beispiel viel mehr Vorurteile in seinen Äußerungen einzubauen.
Okay. Ja gut, das ist eine Ebene, die habe ich noch gar nicht bedacht, aber ja, natürlich.
Das sind lauter so Sachen, wo ich sagen würde, oh Leute, lasst die Finger davon. Es kann sein, dass ich das ein bisschen angenehmer anfühlt, aber ja, da ist, wie gesagt, so viel Manipulations- und Missbrauchspotenzial drin und ihr werdet sowieso, wenn ihr das zum Beispiel in Europa ausrollen wollt, auf Schwierigkeiten stoßen, sagen wir mal.
Mich hat das Ganze, die Diskussion danach und auch die Präsentation selber an, und damit schlagen wir den Bogen zu Google, mich hat das an eine Google-Präsentation vor einigen Jahren erinnert. Und zwar hatten die schon vor ein paar Jahren eine Art, ich sag mal, Telefon-Chatbot gezeigt, der in der Demo einen Friseurtermin für mich ausmachen konnte. Ich habe dem Chatbot einfach nur gesagt, ruf da bitte für mich an, mach einen Termin. Und dann haben sie gezeigt, wie der Chatbot das macht. Haben sich begeistert auf die Bühne gestellt, haben gezeigt, dass der da anruft. Und dieser Chatbot hat unter anderem so Dinge gemacht wie und er hat Pausen und er hat gesagt, Moment, ich muss kurz in den Kalender gucken, obwohl die KI ja sofort eigentlich die Termine hatte. Und Google hat sich dort hingestellt und war begeistert, dass sie das jetzt können. Und danach gab es einen Aufschrei im Netz nach dem Motto von, ich möchte nicht, dass eine KI so ist, ich möchte nicht mit jemandem so telefonieren, der das nicht ist. Und die KI hat sich in dem Beispiel auch nicht als KI zu erkennen gegeben.
Ja, das ist auch.
Und da habe ich mir dann auch so gedacht, okay, das ist ja eigentlich fast exakt, also es ist ganz ähnlich, nur jetzt mit noch mehr Emotionen und wahrscheinlich noch schneller und realistischer. Google hat das dann auch nie veröffentlicht, meiner Meinung nach, also zumindest wüsste ich nicht, dass das in Android dann irgendwann gelandet ist. Ja, so ein bisschen öffnet das jetzt die Tür für solche positiven Beispiele, aber wie du gesagt hast, auch Dinge, wo man dann manipulativ anders Dinge machen.
Klar, es gibt auch Forschungsarbeiten zu, ich sag mal, Emotional Support.
Ja, ja.
Ne? Und auch jetzt nicht auf der Ebene von Psychotherapie, da gibt es auch Forschungsarbeiten zu, aber eher so Beratungsgespräche, unterstützende Gespräche. Und da hat sich aber auch rausgestellt, ja, im Prinzip funktioniert das auch. Ne? Also du kannst auch die Maschine so einsetzen, dass sie, ja, dass du dir erstmal ein paar Sorgen von der Seele reden kannst. Wenn es da einfach nicht genug Personal für gibt, das ist immer verfügbar, hört dir immer zu. Du kannst es auch so programmieren oder so gestalten, die Software, dass es sehr datenschutzfreundlich ist und sowas. Das wäre schon auch eine positive Sache. Aber wie gesagt, es bietet eben auch ein großes
Potenzial
für Missbrauchspotenzial.
Ja. So, jetzt habe ich Google gerade schon erwähnt. Wir haben eben auch schon erzählt, dass Google, ich glaube, ein oder zwei Tage danach dann direkt mit der eigenen Präsentation um die Ecke kam. Und da gab es einen ersten Punkt, den ich persönlich sehr spannend fand, nämlich Projekt Astra, was sie vorgestellt haben. Das ist auch eine multimodale KI, die in dem Fall dann aber in einem Smartphone beziehungsweise in einer Brille steckte. Sie haben einen Prototypen von einer Brille gezeigt. Ich vermute nicht, dass wir jetzt in einem halben Jahr neue Google Glasses sehen werden. Aber in dieser Brille war eine Kamera und die Person in dem Video hat diese Kamera aufgesetzt und hat dann der KI Fragen zu der Umgebung der Person gestellt, die KI über die Kamera sehen konnte. Also wo kommt Musik her? Und dann hat die KI gesagt, da aus dem Lautsprecher, den ich da sehe. Wo bin ich? Dann hat sie aus dem Fenster geguckt, du bist in East London und so. Das ist etwas, was ja irgendwie ganz spannend ist, weil das ja dann nochmal zeigt, wo dieses Multimodale hingeht. Aber so richtig, ich habe gerade schon gesagt, Google Glasses wird es jetzt wahrscheinlich in einem halben Jahr geben. Massenmarkttauglich ist das noch nicht ganz, oder?
Nee, das ist ja auch kein kleines Modell, was lokal da läuft. Im Prinzip kannst du es ja auch mit dem Smartphone machen.
Ja.
Also du brauchst nicht unbedingt eine Brille dafür. Die Brille hätte den Vorteil, dass sie dann tatsächlich eben genau deine Perspektive und deine Blickrichtung hat und so, aber und du könntest natürlich auch noch so ein paar Lebensfunktionen sozusagen, also du kannst irgendwie Atmung, du kannst Herzschlag, ähnliche Sachen kannst du dann nochmal mit aufnehmen da. Aber im Prinzip, wie gesagt, ginge das auch ganz normal mit einem Smartphone. Du musst halt an die Cloud ran. Ja. Es geht vermutlich nicht alles so in Echtzeit, aber grundsätzlich ist das alles nicht unmöglich. Das halte ich für sehr realistisch. Und ich halte es auch für, also ich bin schon verblüfft darüber, wie viel da mittlerweile, also wenn da mittlerweile geht, also wenn du sowas wie eben Google Lens benutzt, um irgendwelche Schilder in irgendwelchen Städten, wenn du auf Reisen bist, zu übersetzen, dir sagen lässt, was ist das, was ich da hinten sehe? Das sieht aus wie irgendeine Sehenswürdigkeit, eine bekannte Kirche oder
sag
so.
Sag mir mal, was das ist.
Oder sag mir
mal den Wikipedia-Artikel oder so.
Lies mal den Wikipedia-Artikel dazu. Das funktioniert ja alles schon.
Ja.
Das muss man alles zusammenbringen, kombinieren nochmal mit einem Sprachmodell, was dann auch einen smoothen Dialog dazu macht, irgendwie einigermaßen sinnvoll und geschlossen. Und dann hat man eine sehr attraktive Funktion, zumindest so für unterwegs, denke ich.
Weil du den Formfaktor Brille angesprochen hast, wir beide tragen nun eine, wir sind prädestiniert quasi Zielgruppe für sowas. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was diesen KI-Gadgets leicht zum Verhängnis wurde, so eine schwere Brosche, die dann auch noch warm wird und nur eine halbe Stunde Akkulaufzeit, sondern ist ein bisschen mehr, aber jetzt übertrieben gesprochen. Und das andere auch eine Art Smartphone-Gadget aus Plastik, was auf dem auch ein Android läuft, wie sich dann rausstellte, war nicht so der Formfaktor, der durch einen Erfolg hatte. In so einer Brille, wenn ich eh eine trage, könnte ich mir schon eher vorstellen, dass so ein KI-Assistent
Du kannst natürlich, aber dann, du hast ja gerade schon das Stichwort genannt, Google Glass, du kannst natürlich dann da auch über ein entsprechendes halbdurchlässiges Display Informationen
eingeblendet bekommen, ja,
genau, in die Brille. Das ist ja so ein alter Nerd-Traum, sag ich mal.
Ja, die Google Glasses gab es ja auch schon.
Ja. Und ich habe da mal eine kleine Geschichte zugeschrieben. Es gab sehr früh am MIT so ein Projekt von Leuten, die Wearables ausprobiert haben. Und die sich dann selber Cyborg-Gruppe genannt hat. Und da waren halt auch Leute dabei, die so diese typischen, ich sag mal, introvertierten Autistenprobleme hatten. So, also sprich, irgendwie, ich habe Schwierigkeiten zu interpretieren, was machen diese komischen Menschen da gerade? Wofür interessieren die sich eigentlich? Ich kann mir keine Namen merken, ich kann mir keine Gesichter merken. Ich weiß aber, ich habe mit dem Menschen schon mal gesprochen. Ja. Gib mir die Kontextinformationen dazu. Und daher, das kann man natürlich theoretisch auch verdeckt aufrufen und einblenden. Und das war deren Traum, sozusagen sich eine künstliche Lebenshilfe zu schaffen oder in so einer Kaffeesituation, in einer Dating-Situation, in einem Bewerbungsgespräch.
Ja, oder nur Navigation, sich die Navigationspfeile ins Sichtfeld quasi einblenden zu lassen.
Wobei das ist ja, also da hat sich die Uhr, glaube ich, auch sehr als sehr hilfreich erwiesen. Also ich muss nicht mal unbedingt immer auf diesen Navigationspfeil in meinem Sichtfeld gucken, sondern es reicht ja, wenn ich an meinem Handgelenk ein kurzes Signal bekomme, wenn ich links abbiegen soll,
zum Beispiel. Ich war für die Republika in Berlin vergangene Woche und da sind wir abends dann mit der Gruppe, die da war, essen gegangen und ich habe den Weg zum Mexikaner, wo wir hin sind, dann gezeigt und die dachten alle, ich kenne den Weg. Was sie nicht wussten, ist, dass ich mit meiner Uhr einfach die ganze Zeit schnell oder langsam angetippt wurde und wusste, ob ich rechts oder links abbiegen muss. Ja, es ist sehr natürlich, wie man dann da langläuft. Das stimmt. Ja. Ich glaube aber, auch wenn Google nochmal extra darauf hingewiesen hat, dass das ein Prototyp war, weil die sind, glaube ich, seit dem Glasses-Thema ein bisschen verbrannt, was Brillen betrifft.
Das ist richtig.
Es gibt nicht ohne Grund auch den Begriff Glassholes. Also für Leute, die mit einer Kamerabrille durch die Gegend laufen, das kam nicht so gut an. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich vielleicht ein bisschen weiter sind inzwischen. Müsste man mal gucken. Aber Google arbeitet wahrscheinlich an irgendwas, aber ich denke, so demnächst wird es nicht kommen. Zweite Funktion, die sie vorgestellt haben, wo Google auch wieder sehr begeistert auf der Bühne war und ich schon bei der Präsentation so dachte, oh, okay, die sogenannte AI Overview, die direkt in die Google-Suche integriert wurde. Man muss jetzt Vergangenheitsform sagen, warum sage ich gleich. Und zwar war die Idee, dass wenn man ein Thema googelt, man direkt eine passende KI-Zusammenfassung vorgeschlagen bekommt. Oben in der Suchleiste, vor den Sucheinträgen in der Liste. Das kann zum Beispiel sein, was war, glaube ich, ein Beispiel, was sie eingeführt haben, eine USA-Reise, Reise, die man macht, dann kriegt man Hinweise, was man einpacken soll und sowas gleich mit dazu und welche Ziele man besuchen soll und sowas. An sich eine gute Idee. Das Problem ist, sie haben es dann in den USA auch verfügbar gemacht, einige Tage danach. Da kamen dann so Sachen raus, wie man soll doch Klebstoff zu einer Pizza dazu machen als Rezept und ähnliche Dinge. Also wenig überraschend, und deswegen dachte ich auch schon bei der Präsentation, oh, die KI hat halluziniert und hat Dinge erfunden und reingepackt, die da eigentlich nicht reingehören, was in der Google-Suche mit Ergebnissen halt schwer problematisch ist. Das gab so einen großen Aufschrei, dass Google die Funktion inzwischen auch schon wieder deaktiviert hat und gesagt hat, oh, da müssen wir vielleicht nochmal ran. Warum führt Google sowas ein, wenn KIs doch gerne auch mal halluzinieren und ähnliche Dinge tun?
Weil du bisher deine Zusammenfassung selber machen musst in deinem eigenen Kopf. Also ich stelle eine Frage.
Ja.
Und diese Frage kann ja auch sehr subjektiv und bewertend sein. Was ist das beste Café in Berlin?
Stimmt, das ist eine ganz, die kann ganz unterschiedlich ausfallen, so. Ja.
Und dann kriege ich einen Haufen Suchtreffer, Treffer, die irgendwas mit meiner Frage zu tun haben, von denen der Algorithmus denkt, dass da könnte eben auf der Seite was stehen, was zu meiner Frage passt, was aber nicht notwendigerweise eine Antwort auf meine Frage sein muss, sondern es kann ja auch exakt dieselbe Frage sein. Und in dem Artikel kommt dann raus, wo kann man nicht sagen, das kommt ganz drauf an, nach was für Kriterien. Oder es kann ein Text sein, in dem steht, in Berlin gibt es keine guten Cafés. was weiß ich, ne? So, und das muss ich dann halt in meinem Kopf selber zusammensetzen. Ich muss die Sachen erstmal anklicken, ich muss die Sachen lesen. Meistens also wenn es eine kompliziertere Frage ist, ich recherchiere ja dann auch gerne mit Google, gibt es Paper zu XY, ne? Wer arbeitet zu diesem und jenem Thema, was sind die wichtigsten Arbeiten dazu gewesen, etc. Dann muss man sich das alles durchlesen und dann muss man versuchen, aus dem, was man da gefunden hat, einen Sinn zu stricken, irgendwas, was irgendwie konsistent ist. Und wenn man nicht genügend Antworten kriegt, keine Antworten, die einen irgendwie weiterhelfen, muss man versuchen, die Frage nochmal anders zu formulieren. Es gibt ganz vertrackte Probleme, Fragen, wo man tatsächlich das richtige Stichwort, das richtige Suchwort finden muss, weil wenn man das Falsche nimmt, dann wird man erschlagen von Sachen, die ganz bisschen daneben liegen, die was völlig anderes beschreiben, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich habe. Namen zum Beispiel. Namen sind ein wunderbares Beispiel. Wenn du irgendeinen Suchbegriff hast, der entfernt ähnlich ist, da schlägt dann halt diese unscharfe Suche zu.
Lothar Matthäus, Madrid, Mailand, Hauptsache Spanien.
Genau. Ja, sowas in der Art, dann wirst du halt erschlagen von Suchergebnissen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was du eigentlich wissen willst. Naja, und die Idee dahinter war jetzt halt, ja, diese Arbeit, die erste Seite quasi durchzulesen, alle Suchtreffer mal anzuklicken und dann zu gucken, was ergibt das für ein Gesamtbild und das in einem kurzen, konzisen Text zusammenzufassen, diese Arbeit könnte eine KI erledigen. Könnte. Da gibt es zwei Probleme. Du hast gerade das mit dem Leim auf der Pizza genannt. Ich habe gelesen, dass die Zusammenfassung in dem Fall sogar funktioniert hat. Es war nicht halluziniert, sondern es gab wohl einen relativ populären Reddit-Thread
zum Thema Leim und Pizza.
Zu dem Thema. Und den hat die Suchmaschine gefunden. Ist hoch gerankt worden, stand viel drin, ist also mit eingeflossen in die Zusammenfassung. Und da haben wir dann das zweite Problem, dass du zwar deine Suchanfrage abgleichen kannst mit den Treffern, haben die irgendwas miteinander zu tun, dass dieses Abgleichen aber eine rein mathematische Ähnlichkeit der Sätze beinhaltet.
Keine inhaltliche Auseinandersetzung.
Keine inhaltliche. Ja. Es geht nicht darum, was bedeutet das eigentlich, was da steht, sondern es geht nur darum, ich habe eine Vektordarstellung von meiner Frage und ich habe eine Vektordarstellung von dem Suchergebnis und dann mache ich da halt eine mathematische Operation drauf und wenn wenn das einen bestimmten Schwellwert überschreitet, dann sind diese beiden Dinger irgendwie ähnlich und haben irgendwie wahrscheinlich auch inhaltlich miteinander was zu tun. Aber diese mathematische Ähnlichkeit muss nicht unbedingt einen Sinnzusammenhang bedeuten. Und das ist das große Problem, das überhaupt nicht gelöst ist. Und deswegen kann auch so ein Abgleich auch gegenüber einer Wissensdatenbank, auch gegenüber einer mehr oder weniger verifizierten Wissensdatenbank, wo ganz klar drin ist, berücksichtige in deiner Arbeit nur Antworten, die kommen, oder in deiner Antwort auf meine Frage, nur Antworten, die kommen aus dem und dem Datenbestand, aus der Wikipedia, aus was auch immer, aus meiner Dokumentensammlung, nicht notwendigerweise was Sinnvolles bei rauskommen, weil es ist nicht um Sinn geht, sondern immer nur um diese mathematische Ähnlichkeit. Und dazu kommt dann noch eben diese in dem Fall sehr verhängnisvolle Fähigkeit von großen Sprachmodellen, wenn eben nichts Sinnvolles da ist.
Was zu erfinden dann.
Zu erfinden, dann den Text aufzufüllen mit dem nächstbesten sehr wahrscheinlichen. Das nächstbeste sehr wahrscheinliche steht dann überhaupt nicht mehr in den Trainingsdaten drin. Sieht aber ungefähr so aus. Mhm. Das sieht nach außen total plausibel aus. Also mein Lieblingsbeispiel sind da tatsächlich aus der Recherche Paper, also Überschriften, Fachzeitschriften, Ausgaben, Seitenzahlen, die nicht existieren.
Ja, genau.
Sieht total plausibel aus. Den kann ohne Ende irgendwie Literaturverzeichnisse erfinden von fiktiven wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann denkst du, boah, das ist ja interessant. Warum habe ich denn das bei meiner Suche bisher nicht gefunden?
Weil es nicht gibt.
Genau. Ja, und das ist aber ein grundsätzliches Problem. Also Google möchte diese Komfortfunktion, sage ich mal, gerne bereitstellen, wobei sie daneben auch noch ein bisschen das Problem haben, dass die Content-Bereitsteller, also insbesondere Medien wie wir,
ja,
ne, gar nicht begeistert davon sind, weil es eben auch bedeutet, dass bestenfalls der Search-Bot von Google noch auf den Link klickt,
genau,
aber nicht Hunderttausende von Usern, weil die kriegen ja nur die Zusammenfassung.
Das Stichwort ist Google Zero, das ist so ein genau. Wort, was seit einiger Zeit in der Medienbubble durch die Gegend geistert, sage ich mal.
Und das bedeutet, dass dann da die entsprechenden Werbeeinnahmen wegfallen, dass Google natürlich auch keinen Umsatz mehr macht mit Werbung, die parallel zu Klicks geschaltet wird. Und das heißt, man muss sich auch ein neues Geschäftsmodell ausdenken.
Ja.
Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass Google an dieser Stelle ein bisschen zögerlich war. Nicht nur der technische Grund, dass es einfach nicht zuverlässig zu kriegen ist bisher. Und dass ich denke, du wirst immer Fälle finden, in denen diese Funktion dann aussteigt und Unfug macht. Das kriegst du nicht hundertprozentig dicht. Da müssen sie sich einfach irgendwann mal entscheiden. Und so ähnlich wie OpenAI auch, die ja sagt, oder bei Bard oder wie heißt das Ding, Gemini heißt das jetzt ja, einfach dann zu sagen, hey, das Sprachmodell ist nicht zuverlässig, das kann Unfug produzieren, die machen dann einfach so ein Disclaimer dran. So ähnlich werden sie das dann auch bei so einer Suchfunktion machen.
Das ist mir bei Gemini aufgefallen. Ich habe damit vor 2-3 Wochen mal experimentiert und habe Personendaten abfragen wollen, auch zu bekannten Persönlichkeiten. Und Gemini hat an der Stelle immer abgeblockt und hat gesagt, zu Personen liefere ich gerade keine Daten.
Ah, ja, ja.
Wohl wissend wahrscheinlich, dass gerade mal, also Olaf Scholz, da Lebensdaten zu finden im Internet und die Daten, die dann vorgeschlagen werden, sind relativ wahrscheinlich. Wenn ich mich selber dort eingebe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was halluziniert wird, weil was zu mir nicht gefunden wird, viel größer.
Ja.
Ich bin dann plötzlich Investmentbanker statt Journalist und so.
Ja.
Ja, und deswegen hat Google an der Stelle wahrscheinlich dann bei Gemini gesagt, okay, zu Personen sage ich gerade lieber gar nichts.
Genau, ja, ja. Also ChatGPT hat mir auch verraten, dass ich bereits mehrere Bücher geschrieben habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Fand ich cool, aber habe ich leider nicht.
Gemini ist ein Punkt, nur ein ganz kleiner Hinweis, ist jetzt auch in den Apps ausgerollt, also ersetzt ja auch Stück für Stück den Google Assistant.
Ja.
Ist so, dass es in der Google Assistant App in Android schon integriert ist und in der iOS Google App, die haben ja so eine Google Such-App, da ist es jetzt auch schon drin, habe ich eben gerade auch ausprobieren können. Das heißt, das kommt immer mehr. In der Google Suche, wie gesagt, das ist jetzt erstmal auf Eis. Ich denke, dass da Google nochmal ganz tief in sich gehen wird und ein paar Probleme dann doch nochmal ausräumen möchte. Ich fürchte aber, dass, weil du es auch gesagt hast, dass das ist, wo Google hinsteuert mit der Suche, den Leserinnen und Lesern oder den suchenden Menschen einfach dieses, sich durch die 10 Links, die da dargestellt werden, durchzuklicken, das zu ersparen. Und ich muss ja auch sagen, wenn das sinnvoll ist, was da ausgespuckt wird, ist das ja auch ein Mehrwert für mich als Nutzer, dass ich sage, das möchte ich dann eventuell auch mal haben. Ich als kritischer Journalist denke mir, weiß ich nicht. Ich möchte dann gewisse Dinge vielleicht eher doch noch recherchieren.
Wir müssen auf jeden Fall
genau
auf die Quellen gucken.
So, aber für den Otto-Normalverbraucher, wie er immer so schön heißt, ist es vielleicht tatsächlich was. Ja. Und da außer Acht gelassen Google Zero, was ich gerade schon angesprochen habe. Also wie geht's mit unseren eigenen Angeboten weiter. Viele sperren sich ja auch schon dagegen, dass Chatbots überhaupt die Seite crawlen können. Was ich ja auch, also teilweise kommen dann Ergebnisse daraus, die hinter Bezahlschranken eigentlich sitzen, was Google dann ausspuckt. Das ist ja auch irgendwie nicht in Ordnung.
Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, sowohl OpenAI, bei Google weiß ich es nicht, aber bei OpenAI ist es ja so, dass du immer mal wieder in den letzten Wochen gelesen hast, die haben mit diesem und jenem jetzt einen
Lizenzvertrag zusammen abgeschlossen.
Das wird Google auch machen. Es wird darauf hinauslaufen, dass dann zukünftig nicht mehr direkt Werbung vergütet wird, sondern dass es Lizenzabkommen gibt für den Zugriff auf die Daten.
So, jetzt haben wir Gemini von Google. Wir haben gerade über OpenAI, ChatGPT gesprochen. Wir machen jetzt kurz den Glaskugel auf, weil am Montag wird Apple seine Entwicklerkonferenz starten, 3-tägige Konferenz, und Meta wird im September was zeigen. Haben wir ungefähr eine Idee, was Apple uns vielleicht am Montag zeigen könnte?
Ich habe keine Idee. Es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, was sie machen könnten. Wir haben ja, und es gab ja Berichte, dass sie eben auch auf jeden Fall was mit OpenAI zusammen machen.
Ja, ja.
Das könnte heißen, dass sie tatsächlich die ChatGPT-App irgendwie stärker in ihr Betriebssystem integrieren. Also sowas wie den Windows-KI-Assistenten machen, was ja wirklich auch praktisch wäre, zu sagen, okay, ich gebe dir einen API-Zugriff auf meinen Kalender, ich gebe dir einen Zugriff auf meine Mail, den ich natürlich steuern muss. Ne? Und dann wäre es super schön, wenn das nicht dauernd über irgendwelche Server von Apple in Kalifornien oder OpenAI oder sowas gehen würde, sondern wenn das möglichst lokal funktionieren würde.
Ja.
Das wird aber wahrscheinlich nicht so schnell gehen, denke ich. Und da verzweigt es sich aber, ne? Also wir haben das alte Problem, du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Nicht mal so ein Laden, der so unglaublich viel Geld und Personalpower wie Apple hat, kann alles gleichzeitig machen. Sie müssten jetzt einerseits eben kleine Modelle bauen, die auf den Geräten laufen können, nach Möglichkeit, oder wenig bis gar keine Daten mit der Cloud austauschen. Auf der anderen Seite wünschen sich die User natürlich jetzt endlich auch mal einen smarten Assistenten, der nicht so blöd ist wie bisher.
Ja, ich habe gerade dazu heute Morgen einen Kommentar zu Siri geschrieben. Also ich bin seit 12 Jahren Siri-Nutzer, eigentlich mal begeistert zu Beginn, weil als vor über 12 Jahren Apple damit um die Ecke kam, war das ja eigentlich revolutionär, muss man sagen. Sie waren die erste große Firma, die einen Sprachassistenten in den Systemen hatte. Seitdem ist aber eigentlich nichts passiert.
Genau.
So. Und jetzt wird vielleicht mal Zeit, dass was passiert.
Genau.
Ja, und wie du sagst, der Wunsch ist groß von den Nutzerinnen und Nutzern, dass was passiert. Und gleichzeitig ist Apple aber immer so eine Firma, die ja Datenschutz durchaus auch als Marketing
aber wenn du die Fähigkeiten, die ChatGPT jetzt hier hat, im direkten Dialog, also wenn du Spracheingabe und Ausgabe haben willst und eben diese Dialogfähigkeiten und dieses wie auch immer geartete Verständnis von dem, was der User da erzählt, und plus noch irgendwie Benutzerkontext, was machst du da gerade mit deinem Gerät?
Ja.
Was laufen da für Apps? Was gibt's für Eingaben? Was gibt's für Ausgaben? Dann wird das nicht lokal laufen, dann muss das irgendwie über die Cloud abgewickelt werden.
Beziehungsweise wenn, wie du es ja schon gesagt hast, wenn es lokal läuft, dann sehr rudimentär. Zum Beispiel, welchen Termin habe ich als nächstes? So, das kann ein Sprachmodell auch wahrscheinlich lokal, wenn der Kalender lokal auch abgespeichert ist. Zumal ja auch, und das munkelt man ja auch, sowohl das iPhone 15 Pro als auch das neue iPad Pro ja nun Prozessoren drin haben, die eigentlich viel zu viel Leistung haben für das, was die Geräte können. Und das könnte man natürlich theoretisch mit so KI-Modellen zugleistern, sage ich mal.
Ja.
Okay, dann Meta ist so weit weg, dass wir eigentlich über Meta wenig sagen können. Im September findet die statt, die Meta KI-Vorstellungen. Ich nehme mal stark an, dass wir wieder zu den Smart Glasses ein bisschen was hören werden, dass da der Assistant sich weiterentwickelt. Ich nehme mal an, dass deren eigenes Large Language Modell sich auch weiterentwickelt. Man wird da auch nachziehen. Und es wird wahrscheinlich, Meta ist ja schon dabei, KI wird in immer mehr Produkte reingepackt, in WhatsApp, in Facebook, in Instagram. Und da werden wir wahrscheinlich immer mehr Anwendungsfälle dann wahrscheinlich auch im September sehen.
Das vermute ich auch. Wobei, da gibt es ja auch ein interessantes, ich sag mal, also für mich jetzt ein kleines bisschen abschreckendes Beispiel, ist Amazon, ne, die ja eben auch an einem eigenen Sprachmodell arbeiten,
ja.
Das wohl auch relativ gut ist, aber was machen sie damit? Sie generieren Produktempfehlungen. Also statt das Ding dann zu benutzen, um jetzt Alexa mal intelligent zu machen, ne, versuchen sie halt noch effizienter und noch besser mehr ja,
Produkte zu verkaufen
für Produkte einen, ja. zu verkaufen
oder zu bewerben
mehr, vor allem, ja. Ja, mehr zu bewerben und mehr aus der einzelnen Kundeninteraktion noch mehr Umsatz rauszuholen, sage ich mal ganz neutral so, ne? Und das bedeutet, dass an der Stelle, wo sie tatsächlich technisch glänzen könnten und auf diese Weise dann vielleicht auch mehr Produkte verkaufen, fallen sie total aus, ja. Weil da stecken sie keine Ressourcen rein offensichtlich. Das lohnt sich nicht genug, haben sie diese Entscheidung getroffen. Und so ähnlich muss Meta das jetzt auch machen. Ne? Also klar können sie dann ihre eigenen Kernprodukte, ihre sozialen Netzwerke spicken mit KI-Funktionen. Auch da können sie dann Inhalte besser lenken, können sie auch Werbung gezielter ausspielen, können sie auch mehr oder weniger subtil beeinflussen. Alles schöne Sachen, mit denen man sicherlich auch mehr Umsatz generieren kann. Das, was dann so ein positives Nutzererlebnis sozusagen produziert, was auch die technische Führerschaft demonstrieren würde oder sowas. Das weiß ich nicht, ob sie das jetzt machen. Auf der anderen Seite haben sie dann ja halt mit den Llama-Modellen, ne, eine ganze Reihe von Open-Source-Modellen vorgestellt. Ich denke, das wird auch weitergehen in der Richtung, wo sie dann sowohl mit der Forschungscommunity zusammenarbeiten, als auch sagen, hier, wir bieten auch kommerzielle Lizenzen. Und das könnt ihr dann zum Beispiel auf euren eigenen Servern laufen lassen. Und damit bieten wir euch eine Freiheit, die euch die Wettbewerber nicht bieten, ja. Und wir sind nämlich dann die Guten eigentlich. Ne?
Ja, und man profitiert ja auch davon, das Open Source zu machen, weil du ja gesagt hast, da ist eine Community, die mitentwickelt und Forschende und so. Das, auch Meta macht das ja nicht, weil sie Gutmenschen sind, sondern weil das am Ende natürlich auch für die einen Vorteil bringt. Ja. Okay, dann zum Schluss nochmal ein kleines bisschen Einordnung zum Ende der Sendung hin. Wie bewertest du denn, ich habe gerade am Anfang von der zweiten Welle, war vielleicht die Zahlen stimmten vielleicht nicht, aber wir hatten gerade wieder so ein kleines Hoch, was KI betrifft durch die Vorstellung und sind auch gerade ja noch mittendrin. Wie bewertest du denn das, was Google und OpenAI da vorgestellt haben? Welchen Einfluss hat das gerade, was macht das mit der KI-Welt um uns herum?
Naja, es macht insgesamt halt multimodale KI-Modelle ein bisschen normaler. Also man sammelt Erfahrung mit multimodalen Modellen. So, und wenn man sich anguckt, was andere, zum Beispiel IBM in dieser Hinsicht machen, dann macht das durchaus Sinn, weil du kannst multimodal nicht einfach nur beschränken auf, das ist dann halt nicht nur Text, sondern auch noch Audio und Video, sondern im Grunde genommen kannst du Text mit allen möglichen verknüpfen. Da gibt es dann eben wirtschaftliche Anwendungen mit chemischen Daten, mit Prozessdaten aus der Industrie, mit Sensordaten. Tod und Teufel, es gibt Materialforschung zum Beispiel, wo einfach Simulationsdaten, Material, Parameter zusammengekoppelt sind mit Text aus Papern zu wissenschaftlicher Forschung. Das ist auch ein multimodales Modell, was dazu führt, wenn du das dann auf einem und das dann nochmal feintunst mit den Sachen, die du machen willst, dass du dann sehr viel schneller, sehr viel gezielter als mit so einem riesen Textkorpus, wo alles Mögliche aus dem Internet drin steht, Antworten zu spezifischen Fragen bekommst, neue Vorschläge für neue Werkstoffe, neue Vorschläge für neue Pharmazeutika etc. Die so eine Produktentwicklung relativ schnell vorantreiben. Und da gibt es relativ viele mögliche Anwendungsfälle. Muss man natürlich erstmal so ein Foundation Model, so ein multimodales Foundation Model trainieren. Mhm. Aber wenn man das hat, dann kann man es für viele verschiedene mögliche Anwendungsfälle auch in der Industrie verkaufen. Und ich glaube aber, dass wir, was diese Anwendung von diesen multimodalen Modellen angeht und den Aufbau, das Training, die Architektur, wie macht man das praktisch am besten, dass wir dabei sind, da Erfahrungen zu sammeln, aber noch relativ am Anfang stehen. Insofern ist es interessant, aber jetzt die Anwendung pur, also jetzt hier einfach nur, ich kann ein bisschen besser Text, Video, vielleicht auch Audio analysieren, direkt auf meinem Rechner mit von meinem Assistenten. Da würde ich mir jetzt nicht so einen riesigen Zugewinn von versprechen. Das ist ganz hübsch, dass ich mit dem dann tatsächlich in natürlicher Sprache interagieren kann. Das, was schon lange versprochen worden ist, wird dann vielleicht jetzt mal funktionieren. Aber das ist jetzt noch nicht der revolutionäre Durchbruch. Die Integration, denke ich, wird auch ein bisschen besser werden. Also das, was mit dem Windows-Assistenten angefangen hat, also Stichwort KI-Agenten, also Zugriff von großen Modellen, großen multimodalen Modellen dann auf andere Software. Das Ding kann dann eben direkt eine Mail verschicken. Das Ding kann dann direkt in meinen Kalender Einträge machen. Kann dann vielleicht auch irgendwann irgendwo anrufen und einen Friseurtermin machen. Völlig selbstverständlich, selbsttätig. Das stelle ich mir dann sehr lustig vor, wenn dann mein KI-Agent auf
mit
meinem
dem KI-Device das kennt vom Friseur telefoniert. Genau. Anstatt einfach eine Online-Terminvergabe irgendwie einzurichten.
Es könnte darauf hinauslaufen, dass das tatsächlich so geht. Ja. Also ich denke, das wird tatsächlich kommen, aber das ist alles noch nicht so der Durchbruch, glaube ich. Also in den Fähigkeiten von diesen großen Modellen. Und ich bin schon halbwegs optimistisch, dass das noch weitergeht. Mhm. Also dass sich das noch weiter steigern lässt, auch das Verständnis, was in diesen großen Modellen drinsteckt, noch wachsen wird, in dem Maß, in dem die Dinger noch größer werden oder stärker spezialisiert. Aber das ist total spekulativ. Weiß man überhaupt nicht. Ne? Ja. Also OpenAI und Konsorten, die setzen da alle drauf, dass das was wird. Bisher ist es immer noch so gewesen, aber der Aufwand steigt eben auch sehr, 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 sehr stark. Du brauchst immer mehr Rechenpower, Rechenzeit. Du brauchst immer mehr Hardware, um dann diese Dinge auch Energie brauchst du, was langsam auch ein Problem wird. Und Daten wird auch ein Problem. Und selbst wenn du sagst, okay, wir machen jetzt die Modelle nicht immer größer, sondern wir konzentrieren uns darauf, wie wir das einige ja machen, eben kleine Modelle herzustellen, dann sind diese kleinen Modelle nur deswegen so klein und effizient, weil du große Modelle nimmst, um geeignete Trainingsdaten für die kleinen Modelle zu erzeugen, die dann eben mit weniger Trainingsdaten so effizient sind wie früher GPT-3 oder so.
Okay, ja.
Aber du brauchst erstmal eine große Maschine, um die kleine Maschine zu erzeugen, sozusagen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Wolfgang, für die Zeit. Ich danke dir für die Einordnung. Das hoffe ich für die Hörerinnen und Hörer auch ein kleiner, schneller Durchritt durch die aktuellen KI-Themen war. Wir werden nächste Woche hier an dieser Stelle im Podcast dann über Apple sprechen, weil ich mit der Kollegin Elisabeth Urban nämlich nach der WWDC dann auch mit ihr mal sprechen werde über KI. Also ich bin in dem Fall dann der Experte und werde befragt von ihr. Also schaltet da gerne auch nochmal rein.
Ich bin sehr gespannt, was du an Erkenntnissen und Eindrücken auch mitbringen.
Ja, genau. Ich darf nämlich tatsächlich auch vor Ort dann berichten. Insofern, wer sich dafür interessiert, gerne dann nochmal einschalten. Und ich würde sagen, Wolfgang, spätestens, wenn dann Meta nochmal um die Ecke kam im September, müssen wir uns dann auch nochmal zusammensetzen.
Genau, wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.